Christian, hattest du schon mal eine Idee für eine blöde Erfindung?
Ja, ich dachte, als ich so 21, 22 war, war ich so richtig unhappy mit meinem Studium. Es war,
ja.
war immer unhappy. Ich wollte immer irgendwas anderes machen, als außer
also
studieren.
Nennen mir auch die wenigen Leute, die zufrieden sind. Sie sagen, das Studium, es erfüllt mich total.
So toll.
Das ist immer das, was ich mir darunter vorgestellt habe.
Ja, und ich dachte immer, ich habe folgende Idee auf so Studi-Partys. Ich hole mir irgendwie so einen Wagen und da baue ich dann eine mobile Dönerbude rein. Und dann fahre ich auf die Partys abends, verkaufe 50 Döner und fahre wieder nach Hause. So, oder du kannst auch für WG-Partys, kannst du mich einfach anrufen und dann komme ich vorbei und bringe so mein Dönermobil mit. So eine Idee.
Ich will das.
Zieht das Dönermobil.
Ich will's. Aber ich frage mich, gibt es das nicht schon?
Ja, eben. Irgendwann dachte ich so, ah ja, okay, eigentlich hast du ja nur so einen Foodtruck erfunden.
We call it Foodtruck, wollte ich gerade sagen. Okay, Christian, coole Idee.
Nie mehr drüber nachgedacht, aber es war so, vor der Hot Second dachte ich, okay, ich hab's, Leute, ich hab's. Essen unterwegs. Wir bringen einfach das Essen auf die Räder.
Da finde ich die Idee von einem Kumpel von mir geiler, der hat nämlich die gleiche Idee gehabt mit Döner, aber der will sie im Lastenrad auf einen Berg rauffahren, wo Leute gerade so hochgekraxelt sind und dann so am Gipfelkreuz so in Wind und Wetter und der will mit dem Lastenrad hochfahren und dann Döner verkaufen.
Das ist geil. Das ist sehr geil. Vielleicht sollten wir die Ideen kombinieren.
Ja,
nach
genau.
dem Podcast.
Ihr tut euch zusammen. Deine Idee war also gar nicht so schlecht und sie wurde danach tatsächlich auch umgesetzt. Und ziemlich genauso geht es dem Protagonisten aus unserer heutigen Geschichte, weil der hatte nämlich auch eine sehr, sehr gute Idee, aber auch ein bisschen seiner Zeit voraus.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Er sagt, hier ist ein Glas.
Heute das fliegende Schneiderlein. Ich weiß, ich fange häufig auf diese Art und Weise an, dass ich dir was zeige und du darfst darauf reagieren. Heute habe ich wieder was für dich dabei zum Angucken.
So, hol mal die Zauberkugel da raus.
Ja, und die Zauberkugel ist tatsächlich eine Zeitmaschine. Und zwar drehen wir die Zeit jetzt 13 Jahre zurück und ich zeige dir alle Fotos von mir.
Okay.
Ja, okay, das erste Foto.
Das ist jetzt nicht dein Ernst?
Beschreib einfach, was du siehst.
Also da bist du. Und hinter dir ist so ein Typ mit so einer Sonnenbrille und es sieht so aus, als würdest du einen Fallschirmsprung machen. Weil das ist super eng dort. Ihr habt beide irgendwelche komischen Gürtel-Shit da dran und der Typ sieht aus wie jemand, der beim Fallschirmsprung arbeitet. Höchstgradig unseriös sieht dieser Typ aus. Das war never ever dein Ex oder so. Das ist so, das ist der Typ. So ein junger Mann zum Mitreisen gesucht. So sieht der aus.
Nee, nur weil er Tattoos hat, oder was?
Genau, der Tattoos und so eine Techno-Brille und so ein Techno-Haarschnitt einfach.
Scroll runter.
Okay.
Das sind nämlich noch zwei Fotos.
Da auf dem einen Bild geht dir so ganz viel Luft ins in den Mund rein und es schlabbert so ein bisschen so.
Ich hab auch voll gesammelt.
Aber der Typ sieht sehr entspannt aus und chillt.
Ja, das ist Danny.
Du siehst sehr unentspannt aus.
Ja, das stimmt. Ich war so ein bisschen unentspannt. Das war eine Minute freier Fall an der Ostküste Australiens. Der Typ, der unseriöse Skydive-Instructor, hieß Danny.
Mhm.
Und ja, es ist genau das, was du beschrieben hast. Ich habe das vor 13 Jahren mal gemacht, nach dem Abi, so, ne?
Ja, genau.
Gap Year. 19 Jahre war ich damals alt. Hatte noch Träume und Ziele im Leben.
Also, Skydiven, das wär's doch jetzt. Jetzt, wo ich mal hier in Australien bin, jetzt mal so ein schöner eine Minute freier Fall. Ich glaube, wenn ich unten ankomme, dann weiß ich, was ich machen will mit meinem Leben. So ungefähr, oder?
Nee, bei mir war es eigentlich eher so, okay, ich habe jetzt Abi gemacht, jetzt muss ich mir für möglichst wenig Geld möglichst viel Alkohol in mich reingießen, das nächste Jahr über, und einfach nur Dinge machen, die jetzt gerade alle tun, irgendwie Taschengeld von den Eltern kriegen und super privilegiertes Leben führen.
Weißt du, wo ich war mit nach dem Abi?
Nee.
Ich war mit meiner Ex-Freundin im Mömax und habe uns Möbel ausgesucht für unsere erste gemeinsame Wohnung. So ein crazy Motherfucker bin ich einfach.
Okay, dein 19-jähriges Ich ist auf jeden Fall ein anderes gewesen als meins.
Ja.
Ich habe schon gesagt, ich hatte Träume und Ziele. Und vor allem hatte ich eine Sache mit der Figur gemeinsam, um die es heute geht. Nämlich Franz Reichelt. Franz Reichelt wird auch The Flying Tailor genannt, ne? Also der fliegende Schneider. Ne? Okay. Das klingt so ein bisschen wie ein Disney-Film. Ich dachte erst so, jetzt so ein Feld und dann kommen so Blumen und singende Tassen und so, keine Ahnung.
Ja.
So singende Nähmaschinen. Wie bei Schön und
so
das Biest.
So ganz viel Garn, was so aufgestochen wird und die tanzen dann so rum und
genau.
So. Okay.
Aber es ist kein Disney-Film, es ist echt, es ist Realität gewesen. Der fliegende Schneider und ich haben vor allem gemeinsam, dass wir beide unbedingt wissen wollten, wie es sich anfühlt zu fliegen.
Okay.
Das Problem ist jetzt, ich hatte einen Vorteil gegenüber dem Flying Tailor, gegenüber Franz Reichelt. Nämlich, ich bin 100 Jahre später geboren.
Ja.
Und damals als er es gemacht hat oder damals als es sein Traum war, da war die Welt noch nicht so weit, dass man nach dem Abi irgendwie geiles Gap Year macht und nach Australien fliegt und in einem kleinen Küstendörfchen für $200-$300 so einen Danny hinten dran geschnallt kriegt und so einen Techno-Brillentypen irgendwie hinten an den Rücken kriegt und das einfach mal eben machen kann. Sondern Franz Reichelt musste sehr, 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 sehr viel mehr kämpfen, um seinen Traum irgendwie wahrzumachen.
Also wir reden von dem Typ, der praktisch Fallschirmspringen erfunden hat heute, oder was?
Ja, so zumindest angefangen hat. Er hat zumindest mal versucht.
Hä? Okay.
Also ich sag mal so, ich habe wie gesagt, so $200-$300 dafür zahlen müssen. Franz Reichelt musste viel mehr zahlen. Und damit meine ich kein Geld.
Sein Leben, oder was?
Ich fange mal an zu erzählen, ne?
Okay.
Franz Reichelt ist 1879 geboren und zwar in Wegstettel. Das ist mittlerweile Tschechische Republik. Früher war das Österreich-Ungarn. Und er hat was mit ein paar anderen Leuten, über die wir in diesem Podcast schon gesprochen haben, gemein. Nämlich, viele unserer Protagonisten ziehen irgendwann nach Paris.
Ja, Belle Epoque einfach. Belle Epoque. Ist geil. Ist einfach geil.
Einfach wieder ab in die Belle Epoque. Irgendwie, ich glaube, der, wie heißt der, Voronoff?
Voronoff.
Voronoff, der hat ihm gesagt, ey, hier ist geil, hier gibt's Herrengedeck, Monsieur Gedeck für, keine Ahnung, 3 Francs.
Monsieur Gedeck.
Monsieur Gedeck in the Belle Epoque. Kommst du vorbei, gebe ich dir alles aus. Ich weiß es so ungefähr, stell dich's mir vor. Also auch Franz Reichelt ist irgendwann nach Paris gegangen, nämlich 1898, da ist er 19.
Wenn er ein Schneider ist, ist es wahrscheinlich auch eine relativ schlaue Idee, nach Paris zu gehen, oder? Weil Haute Couture war doch damals
war
schon,
war nebenan,
oder?
Von der Belle Epoque.
Ja. Ja, genau.
Das ist so die Kneipenmeile.
Genau, also links ist die Belle Epoque, die Kneipe, und rechts ist die Haute Couture. Und die haben halt Beef auch ein bisschen.
Ja, total.
Weil der eine hatte mal was mit der Frau von dem anderen und so. Es ist echt schwierig zwischen den beiden.
Und dann stehen die mal draußen beim Rauchen und dann prügeln die sich auch immer die von allen mit der anderen Kneipe. Aber du hast total recht, ne? Also Paris, wir haben es in diesem Podcast schon häufiger erzählt, ist halt so, da blüht es. Also nicht nur die Wissenschaft, die Geisteswissenschaft, die Medizinforschung, alle wollen dahin, um halt geilen Shit zu machen. Und genauso ist es in der Mode auch, ne? Also die Mode blüht. Franz zieht also mit 19 Jahren nach Paris im Jahre 1898. Kleiner Funfact am Rande, auch das wiederholt sich mit einem anderen Protagonisten, den wir schon mal hatten. Er nimmt irgendwann die französische Staatsbürgerschaft an und ändert seinen Namen.
In François?
François.
François,
bien sûr.
Ja.
Also, aus Franz wird irgendwann François. Und vor allem aber merkt er halt, dass er da wirklich auch seiner Leidenschaft nachgehen kann. Diese eine Leidenschaft, die er hat, nämlich das Schneidersein. Mode machen und mit schönen Stoffen arbeiten. Und die dann auch an Leute bringen, die es wirklich wertschätzen. Und es gibt viele Frauen in Paris, wo er schneidert, die eben viel Kohle haben. Und tatsächlich auch viele österreichische Frauen, die dann zu ihm kommen und in seinem Laden einkaufen. Er hat auch einen ganz guten Spot gefunden. Er ist in der Nähe der Oper. Er ist also Schneider und bedient die hübschen, reichen Frauen, die in Paris an seinem Geschäft vorbeigehen. Und das ist auch okay für ihn. Aber insgeheim hat Franz Reichelt einen viel größeren Plan. Und das wird wirklich zu seiner Lebensaufgabe. Also er ist Schneider, habe ich schon gesagt, ne? Und damit hat er ja auch die Fähigkeit, Sachen zu basteln. Und zwar nicht nur Klamotten, sondern auch Klamotten, die irgendwie eine Funktion haben. Jetzt muss man dazu wissen, Anfang des 20. Jahrhunderts ist das Fliegen ganz groß. Also es ist für die Leute irgendwie ein Traum, da oben in der Luft zu sein. Es gibt plötzlich Flugzeuge, das heißt also, die Möglichkeit zu fliegen ist auch tatsächlich da. Die ersten Heißluftballons starten und
die Montgolfiere.
Die Montgolfiere, genau, tatsächlich. Und die Leute, die das schaffen, da oben in so einem Heißluftballon zu sein oder in so einem Flugzeug zu fliegen, die sind auch irgendwie die coolen Checker. So, ne? Da muss man echt mal sagen, die haben es halt irgendwie geschafft. Die Leute schauen im wahrsten Sinne zu ihnen herauf. Und so eben auch Franz Reichelt. Er ist fasziniert vom Fliegen. Es ist so sein Dirty Hobby oder sein Lebenstraum, irgendwie da auch was zu beizutragen. Und jetzt kommt seine Profession ins Spiel. Denn wenn er was zur Luftfahrt beitragen kann, dann ja möglicherweise sowas wie ein Fallschirm oder so. Verstehst du?
Ich dachte, du würdest jetzt sagen, sowas wie ein Heißluftballon, den man einfach von unten damit Gas füllt und dann, keine Ahnung, steigt er nach oben. Warum will er denn wieder runter? Er muss ja erstmal hoch.
Also Heißluftballons und Flugzeuge sind das eine, aber er will noch einen Schritt weiter gehen. Er will wirklich dieses Gefühl vom Fliegen spüren. Und zwar zu 1000%, nämlich indem er Fallschirme bastelt.
Er kann auch einfach so runterspringen, aber dann hat er nichts davon.
Hat er nur einmal gefühlt.
Genau, einmal.
Er hätte es gerne häufiger gefühlt. Und an der Stelle würde ich gerne dich mitnehmen in einen kleinen Exkurs vom Fallschirmfliegen, wenn du bereit bist.
Ja.
Weil ich weiß nicht genau, wie viel weißt du darüber, über das Fallschirmfliegen?
Gar nichts. Ich weiß also wirklich so nichts über Fallschirmfliegen. Ich weiß ungefähr,
Wüsstest du, wann der erste Fallschirmspringer irgendwie mal irgendwo runtergeflogen ist? So ein Pi mal Daumen?
Nee.
Okay. Es ist auch tatsächlich sehr, sehr schlecht belegt, die Geschichte des Fallschirmspringens. Und es gibt einen, von dem man sagt, das war möglicherweise der erste Fallschirmspringer, nämlich ein alter, legendärer chinesischer Kaiser namens Shun, der das anscheinend im 22. Jahrhundert vor Christus.
Das ist nicht dein Ernst.
Vor Christus schon mal gemacht hat. Und zwar 2294 vor Christus, sagt man.
Aber wie ist der so 10 Meter runtergesprungen? Oder wie viel waren das denn?
Wenige Meter. Das Ding ist, man sagt, vielleicht hat er das gemacht, man weiß aber auch nicht genau, ob er das gemacht hat. Ja, und das nächste ist, man weiß gar nicht mal genau, ob es diesen Kaiser überhaupt gab. So, ja, kann schon sein, dass es gemacht hat. Gab es ihn? Keine Ahnung. I don't know. An der Stelle möchte ich dir tatsächlich eine kleine Story über diesen Shun erzählen. Ich bin dann in der Recherche tatsächlich in das Shun-Rabbit-Hole gefallen und so eine Stunde im 22. Jahrhundert vor Christus gelandet. in dieser Kaisermonarchie. Shun ist der Sohn einer Konkubine gewesen. Also das war quasi so die Sexfrau von... Ja. Ne? Also quasi nicht die eheliche Partnerin des Kaisers, sondern einfach nur eine, mit der er ein Kind gezeugt hat. Und damit hatte er kein gutes Standing. Und er wurde gehasst von seiner Familie, vor allem von seiner Stiefmutter und von seinem Stiefbruder. Und die haben immer so Komplotte geplant, um den Typen umzubringen. Weil er war halt so der Sohn von der Konkubine. Es war halt so,
get rid of him, ma'am.
So, und dann haben sie zum Beispiel einmal geplant, ihn umzubringen, indem sie ihn besoffen machen und in einen ausgetrockneten Brunnen werfen. Und wenn er dann unten besoffen da in diesem ausgetrockneten Brunnen liegt, wollten sie einfach Steine drauf werfen und dann so.
Dann, schon ist weg. Das klingt sehr aufwendig.
Ja, es klingt auch sehr dumm. Shun wurde eingeweiht von seiner Schwester in diesen Plan. Also ihm wurde erzählt, dass sie das vorhaben. Dann hat er es irgendwie geschafft, vorher so ein Tunnelsystem unter diesem Brunnen zu bauen und konnte entkommen.
Einen Moment, die haben ihn wirklich dann runtergeworfen.
Ja, haben sie gemacht.
Oh mein Gott.
Und er war so, er hat dann so getan, als ob er besoffen wäre, hat auch nicht den Alkohol nicht getrunken und konnte sich dann halt durch dieses Tunnelsystem, was er gebaut hat,
schon
konnte
der etwas. Geile Konkubinenfacker, das ist ja geil.
Ne? So richtiger, super. Ja. Und dann gab es eben die zweite Geschichte, nämlich, dass sein Stiefbruder ihn auch wieder umbringen wollte, indem er ein Haus angezündet hat.
Klingt wie eine Sitcom eigentlich so.
Ja. Ja, so, wie würde, jede Folge wäre halt so eine Episode, wie Shun überlebt. Ja. Get rid of Shun,
genau,
heißt die.
Genau.
How to get rid of Shun.
Er ist der Kaiser.
Schatz, ich bin zu Hause.
Aber jeder hasst ihn. Seine Frau.
Shun, du dumme Sau.
Sein Vater.
Du bist der schlimmste Sohn, den ich jemals hatte, Shun.
Sogar sein Bruder. Fick dich, Shun. Und der kaiserlichen Familie bleibt nur noch eins. Getting Rid of Shun. Immer donnerstags, 18 Uhr auf Kabel 1.
Genau, und die Geschichte geht so. Sein Stiefbruder zündet eine Hütte oder ein Haus an, ruft Shun, sagt,
Es brennt, hilf mir, geh aufs Dach und lösch das Feuer.
Shun klettert die Leiter hoch, geht aufs Dach, versucht das Feuer zu löschen und dann geht der Stiefbruder unten hin, nimmt die Leiter weg, sagt,
ha, Motherfucker, ciao. Trottel.
Und Shun so, oh nee. Und dann nimmt er halt seinen Hut und bastelt aus seinem Hut und seinen Klamotten irgendwie eine Art Fallschirm und soll halt so sich selbst gerettet haben.
Also
das ist die Legende.
Props dann schon. Okay, also er hat sich dann den Fallschirm gebaut und das war der erste Fallschirm der Welt. Abgefahren.
Kommen wir mal zu der belegbaren Geschichte des Fallschirmsprungs. Und die fängt mit einem Namen an, der garantiert noch häufiger in diesem Podcast fallen wird, nämlich Leonardo
da Vinci.
Richtig.
Ja.
Wir kennen ihn. Er hat gute Filme gemacht mit Tom Hanks.
Kate Winslet.
Kate Winslet und Tom Hanks genau. Zusammen. Der erste Entwurf eines Fallschirms, also wir sprechen jetzt von einem gezeichneten Entwurf, der ist tatsächlich von Leonardo da Vinci aus dem Jahre 1800, aus den 1480er Jahren. Und da hat er wohl so eine kleine Zeichnung angelegt von einem kleinen Figürchen. Da sieht man so ein Strichmännchen, der an so einem Zelt eigentlich hängt. Also es ist ein pyramidenförmiger Fallschirm mit unten so einem dicken Holzrahmen. Sieht nicht, ehrlich gesagt, so aus, als würde es fliegen können. Es gibt auch keine Belege dazu.
Eher wie so ein Drachen, oder? Ich habe das mal gesehen. Wie so ein
Ja, genau. Nur halt, dass es nicht drachenförmig ist, sondern dass es also nicht eindimensional ist, sondern logischerweise dreidimensional, also eine Pyramide. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass das Ding fliegt. Leonardo da Vinci zeichnet also nur. Andere Erfinder haben diese Sachen, die sie dann auf ihre Papiere gemalt haben, dann auch tatsächlich gebaut und massenwirksam, sag ich mal, getestet. Und ich will jetzt gar nicht lang abschweifen, aber zwei Beispiele möchte ich dir nennen, weil das sind dann auch die Leute, die Franz Reichelt bewundert.
Okay.
Ne? Der möchte dann so sein wie die. Und zwei Namen, die kommen tatsächlich aus Frankreich, nämlich Louis-Sébastien Lenormand. Das ist der erste, der den Fallschirm als Rettungsgerät perfektionieren will, also für Flugzeugflieger. Mhm. Ne? Der soll 1783 das erste Mal gesprungen sein und auch gelandet sein.
1783 schon, krass.
Mhm. Und der zweite, der heißt André-Jacques Garnerin. Das ist auch ein Franzose, der das erste Mal darauf die Idee kommt, dass man keinen fetten Rahmen braucht, sondern dass es tatsächlich aus wie so ein Ballon. Ne? Also, dass man, die anderen Konstruktionen sind immer noch super schwer mit so Holzlatten und so. Und da denkt man sich schon so, okay, never ever kannst du das in so einem Flugzeug tun und dann im Notfall schnell mal
zusammenbauen
anziehen.
mit so Torx-Schrauben. So, scheiße, ich brauche noch einen 8er Schlüssel, während das Ding runterkracht oder so.
So eine IKEA-Anleitung und dann merkst du, oh nein, ich habe das oben nach unten gebaut. Wie so ein Schrank.
Ich habe die Rückwand nicht dran geklöppelt.
Das sind aber auf jeden Fall zwei Leute, die das Fallschirmspringen tatsächlich auch dann machen, ausprobieren und so Pioniere sind. Es sind aber nur kleine Schritte, weil danach ist klar, das ist noch nicht das Ende. Ne? Da muss noch viel dran gemacht werden, die Idee muss verfeinert werden. Wir brauchen Verbesserungen, zum Beispiel die Form, zum Beispiel das Gewicht, ganz, ganz wichtig. Es muss irgendwie passieren, dass wir mehr Auflagefläche haben für die Luftströme. Also das war alles noch zu wenig Stoff am Ende. Also Sachen, die halt noch nicht perfekt sind. Und dann steht da der François, macht wahrscheinlich gerade so ein Röckchen für die Frau, für die Brigitte Ostermüller.
Die kam gerade aus Wien, hat sich da mal umgeschaut, was beim Franz so geht und
ja,
so.
Ja, die da haben ja Österreicherinnen eingekauft,
ja, genau.
Aber wahrscheinlich auch nur Leute, die auch nur einen französischen Namen wollten. Also die Brigitte, die Claudia, Annabelle oder so. Und dann hat er gedacht,
dann bin ich halt derjenige, der Fallschirme baut. Okay.
Und dann ist quasi seine Mission am Laufen. Und jetzt passiert was ich Franz Reichelt Konstruktionen Season 1 nenne. Also quasi die ersten Ideen und ersten Entwicklungen, die er quasi macht. Er möchte jetzt also seine zwei großen Leidenschaften vereinen, nämlich das Fliegen auf der einen Seite und die Mode und das Schneidern auf der anderen Seite. Passt ja eigentlich auch ganz gut zusammen, wenn man das mal genau überlegt eigentlich, ne? Er fängt also an, Skizzen zu machen. Sein Traum ist, dass eine Einzelperson ganz sicher mit einem Fallschirm durch die Luft gleitet. Und es soll ein handliches Gerät sein. man soll es nicht erst irgendwie so aufwendig anlegen müssen. Das heißt, er träumt tatsächlich als allererster davon, dass es irgendwie eine Art Anzug ist.
Mhm.
Ne? Also als Schneider auch so, ja, vielleicht ist es ja auch eine coole Klamotte. So, nicht nur was ich irgendwie so drauf tue und was ich dann irgendwie anziehen muss, sondern vielleicht sieht es auch einfach super fly aus. Im wahrsten Sinne.
Wenn du so Brautpaare siehst im KVR, wenn sie so riesige Schleppe hinten haben, vielleicht ist es doch einfach nur so ein Fallschirm von Franz Reichelt. So ein Brautkleid, so ein Fallschirm einfach.
Mal gucken, ob da noch so ein dickes Holzgerüst drunter ist. Dann vielleicht.
Genau.
Also, er schneidert da rum und macht so ein paar Skizzen. Es soll leicht sein, es soll vielleicht ausfaltbar sein. Also solche Ideen hat er auch schon. Er ist da gar nicht blöd unterwegs. Ne? Er ist schon tatsächlich ein kleiner Pionier. Und hat dann auch ein Ergebnis, eine Konstruktion aus ziemlich fetten Stangen, aus so Gummielementen, aus Seidenstoff.
Mhm.
Das größte Problem ist aber noch das Gewicht. Denn das wiegt erstmal 70 Kilo. Scheiße.
Ja.
Also der Weg war in Ordnung, aber er ist noch weit weg vom Ideal irgendwie und braucht vielleicht doch noch so einen kleinen Anstoß. Irgendwie so einen kleinen, so, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du zu Hause denkst, oh, ich habe eine geile Idee, jetzt bräuchte ich nur noch jemanden, der mich wirklich mal beauftragt oder so. Ihm hat es dann auch geholfen, dass dann doch noch eine höhere Macht kam.
Okay.
Und ihm so einen kleinen, komm, jetzt mach mal. So ein jetzt mach mal Moment gibt. Und der kommt nämlich 1911. Der renommierte Aero Club de France. Also Aero Club, was?
Nee, ich dachte an Peter.
Peter Klöppel, natürlich.
Peter Aero Klöppel.
Peter Aero Klöppel steht, das ist der Vorstand gewesen auch. Also der französische Luftfahrtclub, der macht nämlich einen Wettbewerb im Jahr 1911. 10.000 Francs gibt es für denjenigen, ich sag bewusst nicht diejenige, weil wahrscheinlich, ne? Also zu der Zeit,
ja,
leider waren Frauen nicht gefragt. 10.000 Francs gibt es für denjenigen, der ein gutes Fallschirmdesign demonstriert. Die Leute haben 3 Jahre Zeit und der Fallschirm soll nicht mehr als 25 Kilo wiegen. Klingt eigentlich ganz vernünftig.
3 Jahre Zeit?
Ja, ja, sie sagen halt so, hey, hier ist eine Ausschreibung, wahrscheinlich damals so ein Flugblatt oder so, keine Ahnung. Da kommt so ein kleiner Franzosen-Bur mit so einer Schiebermütze und mal Extrablatt, Extrablatt, Club de France, Peter Club de France, on a, was ist Wettbewerb?
Competition.
On a Competition. Kennt ihr die schon, die Competition?
Also wenn das heute wäre, die Competition hätte einen Einsendeschluss von, es muss in einer Woche da sein. Ja. Dann wollen wir hier einen Fallschirm haben.
Ansonsten machen wir einen Hackathon und dann könnt ihr eure Ideen alle wieder herschenken.
Genau, also fickt euch einfach. 3 Jahre ist aber echt, echt viel.
Ja, 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 total. Ich glaube, die Leute brauchen wahrscheinlich auch erstmal so ein halbes Jahr, bis sie die Message erreicht, so,
ja.
Dass der Euro Klopp da irgendwas macht. Ja, aber für Franz Reichelt ist es auf jeden Fall der Startschuss. Bam. An der Stelle wäre jetzt die Rocky-Montage wieder gefragt. Genau. So Ei ins Glas. Ei 1. Ei 2. Dann denkt er sich, warum fresse ich Eier? Ich bin Schneider. Egal. Er trommelt sich also auf die Brust und denkt sich, alles klar. Dann fragt er sich wieder, warum trommel ich auf die Brust? Ich bin Schneider, Digga. Was ist los? Aber er tüftelt. Er benutzt sein Gehirn. Er schneidert ausschließlich mit dem Gehirn und überlegt sich ein paar coole Ideen. Tüftel, tüftel, Schneider, Schneider. Okay, also, ich muss irgendwas sägen. Vielleicht säge ich mal was. Ich säge und ich tüftel und ich schneide. Er sitzt in seinem Atelier da in der Rue Gaillon und tüftelt und schneidert und schneidert. Da macht er so kleine Tests, ja. Er hat die ersten Prototypen nämlich fertig, das lachst du.
Ich stelle mir vor, die Tests, so, nimmt er so ein Ei, macht er so einen kleinen Fallschirm und wirft ihn vom Tisch so, oh, hat
Nein.
mal wieder nicht geklappt, scheiße.
Mist, dann muss ich das Ei wieder essen. So. Oh.
Aber ich frage mich, wie du die Tests machst, weil also so ein, du brauchst ja eine gewisse Fallhöhe,
ja.
Damit da überhaupt so Gegenströmungen oder ich habe keine Ahnung von Aerodynamik, aber damit da irgendwie was passiert und der Fallschirm von unten aufgeblasen wird.
Ja, aber der Gedanke ist total richtig. Und das Gute ist, dass Franz Reichelt eine Wohnung im 5. Stock hat.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja. Würdest du, also glaubst du, es reicht so?
Nein, niemals. Ja. Niemals.
Deswegen testet er es auch nicht selber so. Also er springt jetzt sich 10 Mal aus dem Fenster und merkt jedes Mal, verdammt, hat schon wieder nicht geklappt. Sondern er bastelt sich so Puppen. Also er nimmt im Grunde einfach so wie so Sandsäcke. Ich glaube, die Zeit in der Rue Gaillon war ganz interessant. Das war wie, ich stelle es vor, wie in Schweden nach Weihnachten. Da fliegen dann andere und so sagt man ja, sagt Ikea.
Sagt Ikea, klar.
Ikea sagt, da fliegen dann immer so Weihnachtsbäume aus dem Fenster. Und in der Rue Gaillon im frühen 20. Jahrhundert flogen dann halt andauernd so Puppen mit so komischen Konstrukten obendran aus seinem Fenster.
Stell dir vor, du bist da im zweiten Stock und dann kommt irgendwie schon wieder an deinem Fenster so ein Dings vorbei. Och. Und so, ach, schon wieder der Franz, ey, mit deinem
Franz
Shit.
Der Sack, ey, im wahrsten Sinne.
Scheiß Deutschen.
Ja. Also es ist echt so flatsch, 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 ne? Da fliegen halt die Dinger da aus dem Fenster und irgendwie fliegen die halt nicht. Also
ach!
So, ja.
Ach! Fünfter Stock.
Ja, hätte man Christian Alt fragen können, Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ja, ich hätte mich da unten hingestellt, einfach gesagt, ach!
Ja, jedes so. Mal. Und auf Französisch.
Ja.
Boah! Oder was?
Nee, ich hätte Deutsch mit ihm gesprochen.
Ja, klar. Ja, aber Franz Reichelt geht trotzdem zurück zum Club, zum Aero Club de France und sagt,
ist jetzt nicht so, dass ich nichts habe. Ich habe ja immer hier so ein bisschen probiert. Guckt mal.
Also er hat quasi seine saukalte Küche, hat er denen da brühwarm versucht anzudrehen. Kam mittelmäßig an.
Wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Aber Sie wissen schon, das ist Merde, was Sie da gemacht haben.
Für ihn war es dann schon ein Schock. Also die lassen ihn eiskalt.
Das war für den Schock? So, der Typ, Moment,
ja.
Moment, der Typ hat nichts auf die Kette gekriegt in 3 Jahren, hat irgendwelche Puppen aus dem 5. Stock geschmissen, nie hat es auch nur ansatzweise funktioniert und da geht er dahin und sagt, also ich habe jetzt 3 Jahre Tests gemacht, es hat nie funktioniert, es hat noch kein einziges Mal geklappt, aber ich habe mich bemüht.
Ja, so ich habe wirklich alles gegeben. Nee, also... Ich glaube, dieser Franz Reichelt tickt ganz anders. Also der ist nicht so wie wir, super kritikfähig. Ja, wir verstehen, was wir falsch gemacht haben. Vielleicht sind wir einfach nicht die Richtigen für den Job. Aber vielen Dank für euer ehrliches Feedback. Mhm. So würden wir wahrscheinlich da sitzen. Der ist halt wirklich der Überzeugung. Und vielleicht ist es ein bisschen ins Fanatische gehend. Der ist der festen Überzeugung, dass die nicht recht haben. Dass seine Ideen einfach stimmen. Und er ist wirklich sowas von davon überzeugt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Auch wenn er weiß, ja, im Moment fliegen die noch nicht. Aber er findet immer Ausreden, warum das jetzt gerade noch nicht klappt. Und die Höhe ist eine dieser Ausreden. Ne? Also er weiß, okay, vielleicht reicht es im 5. Stock einfach nicht. Aber das, was ich auch cool finde an ihm, ist halt, er gibt nicht auf. So. Der glaubt halt voll dran, dass das irgendwie schon richtig ist, was er macht. Also wird er nach Hause geklöppelt, wollte ich nur was sagen. nach Hause geschickt. Dieser Wettbewerb wird eingestellt und ihm wird gesagt...
Aber es hat, ganz kurz, der Wettbewerb wird eingestellt, weil es hat auch niemand sonst irgendwie hingekriegt, in Heimarbeit einen funktionierenden Fallschirm, der Leben retten kann. Also erstmal, also können wir mal bitte festhalten, wie bescheuert diese Annahme ist, dass irgend so ein französischer Luftfahrtclub sagt... Ja, so eigentlich hätten wir...
Wir haben da so ein richtig großes Problem.
Wir haben ein richtig großes Problem. Können das
voll viele Leute sterben.
Irgendwelche Leute in Heimarbeit in den nächsten 3 Jahren vielleicht mal lösen. Mhm. Nee, da brauchst du das so ein NASA-mäßiges Team an internationalen Spitzenkräften, mhm. die dann einfach sagen, okay, die das auch mal mathematisch ausrechnen und nicht einfach nur sagen, ich kann schneidern.
Ja, ist ja total, ich mach Mode.
Ist ja total nett, aber du brauchst auch irgendwie Formeln und Ingenieurswissen und so, um das zu können.
Bestimmt. Gab es auch einen offiziellen Auftrag an irgendwelche Forschungszentren und so. Ich glaube aber, dass es auch deswegen ausgeschrieben wurde an Privatleute, weil halt diese Faszination so groß war. Das ist halt wie heute, ich weiß nicht, was ist ein cooles Hobby, so, also was Leute auch irgendwie tatsächlich zu Hause machen können. Tatsächlich am Auto schrauben oder so, ne? Also das, ich glaube, da gibt es halt einfach Bastler und vielleicht sind da so ein paar Autoschrauber, die zu Hause in ihrer Garage sitzen, um einiges weiter als die nächste Kfz-Werkstatt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich einfach reinfuchst in solche Sachen. Und du willst einfach zu dieser Zeit dazugehören. Und wenn du die Chance hast, Pionier der Fliegerei zu sein, dann weißt du, du wirst es schaffen in die Geschichtsbücher. So. Also wir müssen verstehen, Franz Reichelt ist von sich selbst überzeugt. Er will dazugehören, er will in die Geschichtsbücher. Und deswegen lässt er sich vom Aero-Club einfach mal gar nichts sagen.
Er kann auch zum Eiffelturm gehen und es darunter werfen oder so und gucken, was passiert.
Es gibt Berichte aus der Zeit, dass er tatsächlich ein paar Sprünge auch selber wagt mit seinen Konstruktionen. Ne? Der sagt halt irgendwie, okay, vielleicht muss es einfach nur höher sein, bla bla bla. Der fährt dann zum Beispiel aus Paris raus nach Joinville. Es ist irgendwie so ein Dorf 280 Kilometer weg von Paris. wo er aus 10 Metern ungefähr springt. Es ist nicht genau berichtet, wovon er springt. Also, das reicht halt noch nicht, ne? Das ist so, okay, ganz nett. Aber ich meine, du musst dir vorstellen, er sagt halt jetzt so,
hey, ich bin immerhin schon einen Schritt weiter und ich werfe jetzt keine Puppen mehr, sondern ich springe jetzt selber.
Wieso denn nur 10 Meter? Das ist ein 10 Meter Turm beim im Freibad. Ist genauso hoch. Geh doch dahin. Oder fünfter ja. Stock ist doch wahrscheinlich auch 10 Meter.
Ja, knapp wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ja, aber er denkt halt, vielleicht muss ich nur die Location wechseln. Ich weiß nicht. Aber er denkt halt so, okay, ich hänge mich mal selber unten dran. Guck, was passiert. Die ersten 2 Sprünge passiert tatsächlich immer noch nicht wirklich was, leider. Es sind, wie gesagt,
hat er sich Beine gebrochen oder so? Oder?
Einmal landet er auf einem Strohhaufen, den er ausgelegt hat. Ihm passiert nichts, zumindest den Überlieferungen nach oder den Zeitungsberichten, die es danach gibt. Und einmal bricht er sich tatsächlich ein Bein. Beim zweiten Sprung, den er dann auch probiert. Interessant ist aber, dass er, das sagen Freunde und das steht dann auch in Zeitungsberichten über ihn, dass er, und ich weiß nicht, ob es krankhaft ist, aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Okay.
Das ist schon geil irgendwie. Also ich finde ihn auch irgendwie ganz süß. Also ich habe dann irgendwie immer, also er tat mir immer mehr leid.
So, also er liegt da unten mit so einem gebrochenen Bein. Ah,
yes.
Okay, nächstes Mal. Ich weiß es jetzt.
Yes.
Jetzt weiß ich, was fehlt.
Jetzt habe ich's. Ist echt so. Ja, also denkt er sich.
Lief doch jetzt prima. Also einmal hat es gar nicht geklappt. Dann habe ich mein Bein gebrochen. What's next? Es muss natürlich größer werden, es muss natürlich fetter werden, es müssen mehr Leute zuschauen. Und jetzt bin ich dran, die Welt davon zu überzeugen.
Jetzt geht er dahin, was du gerade eben schon vorgeschlagen hast.
Oh Gott, zum Eiffelturm.
Ja, er geht jetzt zum Eiffelturm. Ja, wieso? Ist doch keine schlechte Idee. Du hattest die gleiche Idee. Jetzt tu nicht so, als wäre sie scheiße gewesen.
Meine Idee war, geh halt auf den Eiffelturm und wirf da mal so einen Kartoffelsack runter mit so einem Fallschirm dran und guck, was passiert. Und ich springe halt selbst runter. Das ist doch dumm.
Ja, ja, okay, okay, verstehe ich. Wirf mal einen Kartoffelsack vom Eiffelturm. Das Doofe ist, das hat schon mal jemand gemacht. Gaston Hervieux hat das nämlich schon gemacht. Der geht immer auf diese erste Plattform vom Eiffelturm. Das hat er wohl mehrmals tatsächlich gemacht. Da wirft er mal so Puppen runter. Die landen mal gut, mal nicht so gut. Aber das Problem ist, ja, damit kannst du jetzt halt nicht mehr es in die Zeitung schaffen. So, das machen die Leute. Franz Reichelt will es aber in die Zeitung schaffen und er will zeigen,
ey, ich bin derjenige, der hier die geilen Ideen hat.
Dümmste Idee aller Zeiten.
Ja, denkt die Polizei auch. Er muss ziemlich lange an sie hinreden.
Also, ja, die du musst haben keinen Bock, so eine Leiche vom Asphalt zu kratzen.
Ja, du musst dir vorstellen, du musst halt, wenn du an den Eiffelturm gehst, das ist damals schon halt so eine Hotspot, ja. Das heißt also, du musst natürlich vorher zu den Behörden gehen und
so
sagen.
So ein WLAN-Hotspot.
So ein WLAN-Hotspot, genau, so Wi-Fi on FL.
Ja.
Du musst zur Behörde gehen und sagen,
hey, ich bin der François, ich habe da was vor. Ich würde da runterspringen.
Die Polizei so, alright. Au revoir und Atma. Und tatsächlich, am nächsten Tag kommt er wieder. Er versucht es ein Jahr, die Polizei davon zu überzeugen.
Krass.
Es geht ewig hin und her. Bis dann am 3.2., also am 3. Februar 1912 am Abend, eine Bestätigung kommt der Behörde, der Polizei, die sagt,
alles klar, François. Wir geben das Experiment frei. Du darfst eine Puppe vom Eiffelturm werfen.
Und der François so,
ja, aber wegen der Puppe, das,
Dann überlegt er nochmal kurz und sagt,
okay, so machen wir das.
Nächster Tag, der 4. Februar 1912. Es ist 7 Uhr morgens. Willst du sehen, wie er aussieht?
Ja, unbedingt.
Das ist jetzt tatsächlich sein Flugkostüm, was ich dir zeige.
Der sieht aus wie ein Dulli. Der sieht aus wie eine schlechte Kopie von Graf Dracula.
Ja.
Überall, oder sieht aus, nee, Franz Reichelt sieht aus, als hätte er, als wäre ein Vorhanggeschäft explodiert. So sieht er aus.
Das ist ihm alles an den Rücken gefallen.
Genau. Wie so ein Kind, was in so einem Vorhang, der von der Stange gefallen ist, steht und einfach null klarkommt. Überall sind Falten, überall ist Stoff bei dem. Aber er sieht sehr, sehr stolz aus und denkt, boah, das wird was.
Ja, also Franz Reichelt fährt davor, ja. Du musst dir vorstellen, hat auch Journalisten Bescheid gesagt, Fotografen Bescheid gesagt. Dieser Platz unterm Eiffelturm, Marsplatz, glaube ich, heißt der, der ist voll mit Leuten, ja. Alle wissen, okay, da passiert halt irgendwas Krasses. Und dann fährt er halt vor, er kommt in einem Auto angefahren. Es ist bitterkalt, unter 0 Grad. Die Tür geht auf, dann kommt der Dulli da raus, aus dem Vorhangladen. Und hat so eine geile Konstruktion. Also es ist so mit so Fäden, also mit so Bändern verbunden. Er hat sehr, 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 sehr viel Stoff an sich dranhängen, aber er zeigt halt so, das ist ein Anzug und das gehört alles zusammen und man kann es auch modisch tragen. Er steigt also aus diesem Auto aus. Es ist sehr kalt, es ist auch super windig. Also der Wind geht an dem Tag ziemlich doll, aber er ist wohl hochkonzentriert, begleitet von seinen zwei besten Freunden, die ihn auch so begleiten.
Das ist so dumm alles.
Er geht also Richtung Eiffelturm mit seinen Buddies, mit einem Kameramann, also zwei Freunde, ein Kameramann, er in seinem super lustigen Fledermauskostüm, steht am Fuße des Tour Eiffel. Und spätestens hier wundern sich die Leute, warte mal, wo ist denn die Puppe? So, warte mal. Der hat hier gesagt, der will irgendwie eine Puppe darunter schmeißen, aber irgendwie ist da keine Puppe. Und der hat sowas Komisches an. Und das sagen dann auch seine Freunde zu ihm. Zudem geht der Wind, ja, also es stürmt total. Und dann sagt echt sein bester Freund zu ihm,
komm, lass wieder gehen, das ist doch eigentlich eine blöde Idee.
Stehen anscheinend auch unten an der Stufe schon so Wachleute, also von der Polizei, die halt sagen, Moment mal, es war angemeldet, dass du hier ein Experiment mit der Puppe machst, aber wieso hast du keine? Dann gibt es so ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Irgendwie hat er es anscheinend einfach gelöst und ist an dieser Wache vorbeigekommen. Die mussten wohl noch einen Rückruf, also mussten sich mit der Polizei Hauptstelle absprechen. Ja.
Und dann ist er hochgelaufen.
Dann einfach. Ist er einfach hochgelaufen.
Nein.
Ja. Er ist tatsächlich einfach hochgelaufen. Auch der Typ, der schon Experimente auf dem Eiffelturm gemacht hat, von dem ich erzählt habe, der da so Säcke runtergeworfen hat, der Hervieux, der sagt,
ey, mach's nicht, Mann, das ist einfach nur dumm. Hör einfach auf, Mann, lass diesen Streit jetzt auch beenden.
Und er sagt,
nee, du bist ein Verräter, weil du sprengst dich selber, du wirfst da nur Säcke runter und jetzt komm ich und muss den Leuten hier zeigen, dass es auch wirklich mit Menschen funktioniert. Ich mach das jetzt.
Und dann soll er an dieser Treppe gestanden sein. Er hat kurz innegehalten, dreht sich nochmal Richtung Menge, hebt die Hand und sagt,
à bientôt, bis bald.
Und da springt er.
Er hat einen Kameramann dabei gehabt und deswegen sieht man wirklich die eine Minute ungefähr vor dem Sprung und kurz nach dem Sprung auch sehr genau. Ich zeig dir das Video jetzt und dann kannst du einfach mal so ein bisschen beschreiben, was du siehst und...
Also da ist er, der Franz, steht da rum mit seinem Fallschirm, dreht sich einmal und schaut relativ entspannt in die Kamera. Da steht er jetzt in seinem Fallschirmkonstruktion und es macht mich komplett fertig, das zu sehen, weil er steht wirklich am Eiffelturm und steht wirklich am Rand da und jetzt springt er, oder wie? Er wartet noch, da machen noch irgendwelche Leute Sachen. Er hat gerade ausgeatmet, es ist schweinekalt, da kannst du richtig so Nebel, so Dampf kam gerade aus dem Mund. Okay.
Was steht da drauf?
Der steht auf so einer Reling praktisch. Und es sieht nicht aus wie ein Fallschirm. Das sieht aus wie...
Vorhang.
Wie als hätte ich mir einen Fallschirm gebaut und ich kann keinen Fallschirm bauen. Oh Gott, oh Gott! Oh mein Gott. Der ist einfach wie ein nasser Sack da runtergefallen.
Es ist super schlimm. Und ich muss deswegen irgendwie so, es hat so eine Komik, weil es so weit weg ist. Also, ne, weil man denkt, das ist so lange her und das kann doch nicht wahr sein. Also, ne? Ja, die
also dafür, dass wir in diesem Format so viel über Trottel lachen, ich habe gerade ein riesiges Mitleid vor Franz Reichelt. Der tut mir gerade Schweineleid einfach.
Mhm.
Und das ist. Das ist krass. Das war wirklich dumm.
Ja, und jetzt macht auch alles Sinn, dass ihn alle warnen und so. Und auch alle sagen so, hey, das ist jetzt kein Kampf mehr, um wer jetzt im Geschichtsbuch steht, Mann. Und ich glaube, jetzt versteht man auch erst, wie überzeugt er von seiner Idee sein muss. Ne? Also der, dann natürlich gibt es danach dann auch Leute, die sagen, okay, vielleicht war das auch einfach, vielleicht hatte der... Depressionen, vielleicht wollte der sterben bei diesem Sprung, aber alle in seinem Umfeld haben gesagt, nee, der hat jetzt keine suizidalen Gedanken geäußert oder so. Ne, der dachte einfach wirklich, es funktioniert. Ich könnte jetzt viele Sachen erzählen, was danach passiert ist, was es zum Teil noch tragischer macht.
Ja, raus, es ist eh schon zu spät.
Ja, also ich meine, was aber auch zeigt, in welcher Zeit das spielt. Also eine so eine Geschichte ist, dass 2 Tage, bevor er gesprungen ist, bevor er quasi der Erste sein wollte, der das macht, hat ein Amerikaner namens Frederick R. Law einen tragbaren Fallschirm sich angezogen und ist von der Freiheitsstatue gesprungen und hat es geschafft.
Oh Gott.
Und das hätte er wahrscheinlich heute gewusst, wenn es WhatsApp gegeben hätte und YouTube.
Telegram.
Aber damals halt nicht. Und das ist natürlich auch irgendwie eine krasse Tragik an dieser ganzen Geschichte. Ja, und dann natürlich ist auch die Frage, wer ist jetzt irgendwie schuld daran? Also kann man der Polizei jetzt einen Vorwurf machen? Die sagen natürlich, hey, wir dachten, der wirft eine Attrappe. So. Wir hätten nicht gedacht, dass der da selber springt und so weiter. Und das war natürlich alles nicht genehmigt und so weiter. Also danach ist natürlich die Maschine an und es wird viel darüber berichtet und so weiter und so weiter. Aber, und vielleicht ist es so ein bisschen so ein kleiner, eine kleine Genugtuung auch für Franz Reichelt, dass wir heute über ihn sprechen. Dass er tatsächlich es geschafft hat, auch wenn das eine sehr dumme Aktion war und wenn seine Idee nicht die schlauste war, dass er trotzdem heute in einer Reihe genannt wird mit Leuten, die an der Entwicklung des Fallschirms maßgeblich beteiligt waren. Also es gibt tatsächlich Leute, die danach sagen, also Leute, die sich auch mit der Materie befasst haben, wenn er von was Höherem gesprungen wäre, dann hätte das funktioniert. Er war noch nicht hoch genug. Es war nicht ausreichend, die Höhe, damit sich das Ding komplett entfaltet.
Hätte er mal eine Puppe runtergeworfen, der Trottel.
Ja.
Mann.
Oder hätte es einfach mal einen Hackathon schon gegeben.
Tragisch. Aber gleichzeitig bin ich auch dankbar, dass du mir diese Geschichte erzählt hast, weil jetzt weiß ich nämlich, dass ich nie im Leben sowas machen werde, was du gemacht hast in Australien. Ich werde nie Fallschirm springen. Ich habe jetzt gesehen, was passieren kann. Ich werde das niemals machen mit so einem Techno-Danny hinten drauf, der noch grinst, während wir in unseren Tod springen. Nein, werde ich nicht machen. Viel zu gefährlich. Dafür gehe ich viel zu gerne irgendwie
rauchen
zu McDonald's. Mache ich viel zu gerne.
Und ich möchte Franz Reichelt danken, weil wirklich, vielleicht hätte ich das Erlebnis mit Techno-Danny nicht gehabt, wenn er nicht so ein paar Schritte gegangen wäre, die andere Leute vielleicht nicht gemacht hätten. Das war die tragische Geschichte des ersten Fallschirmsprungs. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Folgt uns auch sehr gerne auf Instagram oder TikTok. Da findet ihr uns unter @darwingefälltdas. Da könnt ihr uns Nachrichten schicken für Lob, für Kritik oder auch wenn ihr Ideen für neue Folgen habt. Sehr, sehr gerne. Diese Folge wurde recherchiert von Niklas Grammann. Sounddesign und Mischung Hammer und Amboss. Herstellungsleitung Schalker Tätig. Produziert von Elisabeth Fee.